Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon. Ich habe mich heute wieder mit Coach Björn zusammengefunden. Aber bevor wir hier reinstarten, haben wir einmal einen kleinen Werbeblock in eigener Sache. Und zwar sind wir seit Anfang März mit Power and Pace bei Training Peaks, vorher Today's Plan, also eigentlich wieder zurück zu den Wurzeln, kann man sagen. Ja, Björn, vielleicht kannst du auch erstmal ein
Ich
paar
war
Worte
gerade schon
dazu
kurz
sagen. Ich habe dich
davor,
hier so ein
ja,
bisschen übergangen, sorry.
überhaupt kein Problem. Moin erstmal an Anna, also an dich und an alle da draußen. Und dann war ich gerade schon kurz davor reinzugrätschen, bei Zurück zu den Wurzeln. Also ich würde sagen, formell hast du recht. Inhaltlich ist das heute etwas ganz anderes, als das noch vor 5 Jahren war. Also wir sind ja vor 5 Jahren mal gewesen und sind irgendwann da weggegangen aus diversen Gründen. Und der Hauptgrund ist gewesen, dass einfach das ganze System nicht so richtig geeignet war für das, was unsere Community an Anforderungen in Form von Training und Trainingsplänen und Co. mitbringt. Und da muss man ein Kompliment machen, dass sie das auf jeden Fall aufgeholt haben oder gelöst haben. Gleichzeitig, wenn jetzt nicht Today's Plan bekannt gegeben hätte, dass sie die Segel streichen, dann weiß ich nicht, ob wir den Umzug freiwillig gemacht hätten, weil der sehr viel Raum in meinen letzten Wochen eingenommen hat. Aber jetzt, wo das alles funktioniert, bin ich total happy. Also jetzt
Ja, das
finde ich
ist
das alles
schön.
schön und freue mich darüber und muss auch sagen, dass so mit der Kompetenz und Kapazität, die so Training Peaks mit sich bringt, wir da jetzt, wenn man so möchte, vielleicht auch einmal kurz notgedrungen, aber garantiert einen sehr guten Partner an unserer Seite haben. Also von daher, alles tutti.
Ja, das ist sehr gut zu hören. Ich konnte mich davon jetzt schon selbst ein paar Wochen überzeugen. Bin begeistert vor allem davon, dass meine Schwimmeinheiten grün werden. Das war vorher nicht so, weil
Ja.
ja die beiden Systeme das irgendwie anders berechnet haben. Ist eine ganz kleine Kleinigkeit, aber das macht mich sehr happy an
Ja,
2 Tagen in der Woche. Das kann ich auf jeden Fall so sagen.
kann ich gut nachvollziehen. Und am Ende des Tages ist immer so, ich glaube, wir haben auch bei Training Peaks noch ein bisschen Potenzial für die ein oder andere Verbesserung. Ich habe jetzt beide Programme gefühlt durchgespielt. Aber ja, wie gesagt, es ist am Ende eine Geschichte, wo man einfach klar sagen muss, dass Training Peaks überhaupt die Kapazität und die Kompetenz dazu hat, das jetzt zu machen. Und die haben halt auch wirklich, das haben die letzten Wochen gezeigt. Das weiß man natürlich immer vorher nicht. Ich habe es gehofft und habe es auch nach den ersten Gesprächen gedacht. Aber wenn es so an die Umsetzung geht, ist immer so ein bisschen die Frage, ob das wirklich jetzt alles schon richtig gut funktioniert und ob die sich da wirklich hinterklemmen und so. Und da kann ich sagen, das hat richtig gut geklappt.
Ja,
Und von
top.
daher, genau, gibt es eine Menge Kleinigkeiten, die jetzt schon besser sind. Und die machen ja dann die Summe der Dinge aus. Noch ein paar Kleinigkeiten, die noch besser werden können, und dann bin ich zufrieden.
Ja, zur Umstellung von Today's Plan auf Training Peaks gibt es einen sehr umfangreichen Artikel als Schritt-für-Schritt-Anleitung auf powerandpace.de. Dazu hast du auch noch knapp eine halbe Stunde Podcast dazu aufgenommen, wie man diese Umstellung vornimmt, was man wo eintragen muss, damit die Daten übertragen werden, damit auch alte Trainingseinheiten übertragen werden. Das findet ihr auch in diesem Artikel. Und sollten dann nach dem Lesen und nach dem Hören noch Fragen offen bleiben, dann wie immer gern eine Mail schreiben an coach@powerandpace.de. Artikel und Podcast verlinke ich in den Shownotes. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, jetzt gerade akut, dann
Dann war es das für
könnten
heute.
wir, genau, dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören nach 4 Minuten.
Genau, alles
Nee,
Gute.
dann könnten wir hier ins heutige Thema reinstarten. Das Thema ist Trial and Error. Das klingt erstmal negativ, finde ich. Wir haben aber schon in einem Vorgespräch geklärt, dass es das überhaupt gar nicht ist. Und zwar steht eigentlich in fast jedem Trainingsartikel auf vielen verschiedenen Portalen, unter anderem bei uns in der Zeitschrift und so weiter, das musst du ausprobieren, wenn es um irgendetwas geht, was mit dem Training oder mit dem Wettkampf zu tun hat, sei es die Ernährung, das Training selbst oder das Material. Und genau diese drei Bereiche, die wollen wir uns heute so ein bisschen genauer vornehmen,
Ja.
wie da dieser Versuchsprozess aussehen kann.
Genau. Ich bin total bei dir, dass das negativ klingt, weil nicht zuletzt Error drin vorkommt. Das Ganze gilt es so ein bisschen sinnbildlich zu sehen, ne? Also
Ja.
dieser Slogan Trial and Error ist jetzt nicht so gemeint, als dass jeder irgendwie erst weiß Gott, wie viele Errors erfahren soll, um dann zu gucken, ob irgendwas funktioniert oder bei einem Error auch eher nicht funktioniert hat. Und wir hatten das ja auch schon im Vorhinein, als wir gesprochen haben bezüglich des Artikels in der Printausgabe. Ich würde das ja gerne so ein bisschen erweitern. Wir lassen jetzt Trial and Error mal so stehen. Also wir machen jetzt hier nicht so eine neunmal kluge Abwandlung, um den Error da rauszubekommen, weil der sinnbildliche Gedanke, der ist jedem klar. Aber wir würden das gerne noch erweitern um das Thema Potenzial bzw. Potenzialentfaltung, weil das ist ja immer das, was wichtig ist. Also wir versuchen ja nicht etwas und dann gibt es nur schwarz oder weiß, entweder Error oder nicht. Sondern in der Realität sieht das ja auch immer so aus, dass wir uns immer die Frage stellen müssen, wie ist jetzt gerade das Potenzial zur Potenzialentfaltung, welches wir da mit dem Versuch von was auch immer eingehen. Und wir werden ja heute über so ein paar verschiedene Sachen sprechen, bei denen man etwas ausprobieren kann, bei denen man im schlimmsten Fall auch einen Error erwarten kann, aber vorher sicherlich eher schon mal einen sehr guten Eindruck bekommt, ob das Ausprobierte jetzt gerade mit einem positiven Effekt einhergeht und wenn ja, wie groß ist denn das Entfaltungspotenzial, welches wir dabei haben?
Ganz genau. Es hat auch nichts mit Planlosigkeit oder so zu tun, dass man einfach vor sich hin probiert und mal gucken, was bei rauskommt, sondern ja, da eben durchaus mit Systemen vorgehen
Ja.
kann.
Und ich würde das gerne auch noch erweitern, weil du das eben passend gesagt hast, dass das in vielen Trainingsartikeln vorkommt. Auch wenn man sich die Wissenschaft anschaut, dann, also die Sportwissenschaft jetzt gerade, und wenn wir dann bei trainingswissenschaftlichen Themen sind, da ist das Prinzip immer genau das Gleiche. Man versucht ja immer in irgendeiner Form, vielleicht auch eine Signifikanz herauszufinden. A klappt besser als B, um jetzt mal ein ganz banales Beispiel zu bringen. Und dann ist halt auch sehr oft, gerade wenn es um das Training geht, die Antwort, dass man eben diese Signifikanzen nur schwerlich herausfindet und es immer auf die Einzelfälle ankommt. Und in Einzelfällen funktioniert halt immer das Prinzip Trial and Error, sinnbildlich. Ja? Und ich kann sagen, dass das in jedem oder in den wissenschaftlichen Artikeln drin vorkommt als Beschreibung zum Training und dass das immer wieder die richtige Variante ist. Ja? Was auch daran liegt, dass es ja wahnsinnig viele Wege des Trials gibt und manche Formen des Errors. Also wenn wir jetzt, machen wir mal ein ganz banales Beispiel, wenn wir jetzt uns Power and Pace anschauen und wir nehmen uns die Trainingspläne, dann ist das mein Trial, um es hinzubekommen, dass eine durchaus große Grundgesamtheit am Ende ihrem sportlichen Ziel näher kommt. Wenn jetzt Coach B, C oder D diese Trainingspläne schreiben würde, dann würde derjenige auch ein Trial haben. Ich will jetzt gar nicht sagen, was im Mittel dabei rauskommt, aber wir werden vielleicht den einen oder anderen finden, bei dem klappt das sogar besser, warum auch immer. Aber das kann gut sein, dass das so passiert, weil viele Wege führen nach Rom. Zack, hier, ins Phrasenschwein, aus der Entfernung geschmissen. Und es ist ja wahrhaftig so. Also ich bringe auch immer wieder gerne das Beispiel, wenn wir uns morgen das Podium anschauen der diesjährigen Weltmeisterschaften über die Langdistanz in Nizza und in Kona, dann werden wir feststellen, es gibt eine Menge Gemeinsamkeiten im Training, welches diese Athleten in irgendeiner Form gemacht haben, zum Beispiel viel Umfang. Ja, da ist keiner dabei, der 15 Stunden die Woche trainiert, sondern alle trainieren 25, 30 Stunden aufwärts. Aber da werden auch sehr viele Unterschiede dabei sein. Manche trainieren mehr Indoor, manche mehr Outdoor. Manche trainieren eher in Trainingslagern auf den Kanaren, manche eher lieber zu Hause. Manche fahren hochintensive Intervalle, andere eher nicht. Und so weiter und so fort. Also sehr viele verschiedene Varianten des Trials und offensichtlich des Nicht-Errors, wenn man auf dem Podium einer WM landet. Und über die einzelnen Trials und Errors, die so der Einzelne auch zu Hause ausprobieren kann und dann auch eruieren kann. Wollen wir heute sprechen.
Genau, sonst könnte es ja auch einen Trainingsplan für alle Triathleten dieser Welt geben, je
Genau, das
nachdem,
würde die
welches Ziel
Sache
sie vorgenommen haben.
leichter machen für mich.
Ja.
aber da weiß ich gar nicht, ob es mich dann geben würde. Da müssen wir auch ehrlich sein. Dann wären
Ja.
wahrscheinlich andere schneller gewesen
Ja.
bei dem Heiligen Gral.
Okay, dann ja, lass uns gern mal diesen Versuchsprozess des Trainings skizzieren. Also was muss man überhaupt ausprobieren im Training und gegebenenfalls auch wieder verwerfen?
Ja, also ich sag mal, am Ende des Tages gibt es ja jetzt natürlich wahnsinnig viele Varianten, wo wir dran ansetzen können. Wenn wir uns erstmal überlegen, machen wir das Ganze mal großflächig. Es gibt ja in irgendeiner Form so etwas wie eine gewisse Trainingsqualität, zum Beispiel, über die wir immer sprechen. Und Trainingsqualität, wenn wir das kurz mal auseinanderpflücken, dann geht das immer mit zwei ganz entscheidenden Fragen einher. Erstens, und das ist die wichtigere Frage, warum mache ich das jetzt gerade? Also, wann immer ich einen Trial-and-Error-Versuch starte, den ich ja quasi immer starte, sollte ich mir zumindest die Frage stellen, warum mache ich das jetzt gerade, was ich da mache, und nicht irgendwas anderes? Und die zweite Frage, die ich mir stelle, neben dem Warum, ist halt immer das Wie. Also die Frage danach, wie setze ich das um? Ich mache ein ganz banales Beispiel. Wenn ich morgens trainiere und ich trainiere vor dem Frühstück, weil ich mir gedacht habe, hey, so eine kohlenhydratreduzierte Einheit, die macht total viel Sinn, dann sollte ich ganz viel Sinn hinter dem Warum finden können, weil dann muss ich auf jeden Fall beantworten können, warum ich das jetzt gerade mache, was ich physiologisch damit verändern möchte und welchem sportlichen Ziel das dient. Und dann muss ich vor allen Dingen darauf achten, dass ich das beim Wie richtig mache. Also wenn ich mir denke, ich trainiere Kohlenhydrat reduziert, esse aber zwei Nutella-Brötchen vorher, dann hat das Ganze nicht funktioniert. Ja, und dann ist demnach, selbst wenn ich die Frage beantworten könnte, warum ich das gerade mache, quasi alles an Trainingsqualität jetzt in dem Falle verloren gegangen, weil die Umsetzung, also die Frage nach dem Wie, hat auf jeden Fall nicht funktioniert. So, und jetzt können wir uns mit diesen beiden Fragen am Ende immer alles beantworten eigentlich. Das Einzige, was wir dazu brauchen, ist eine Hintergrundinformation, wie wir vielleicht auch physiologisch aufgestellt sind, wo die Reise hingehen kann, als aber auch bei der Frage nach dem Wie zum Beispiel eine sinnvolle Planung einer Wochenstruktur, eine sinnvolle Planung von Trainingszeiten, Verfügbarkeiten und so weiter und so fort. Und am Ende ergibt sich dann für jeden irgendwie ein Konstrukt, nach dem man dann gehen kann. Dann probiert man etwas aus und dann ist natürlich auch ganz entscheidend wichtig, dass man sowohl das Warum als auch das Wie immer mal wieder evaluiert und sich überlegt, hey, funktioniert es so, wie ich mir das jetzt gerade vorgenommen habe? Und eine Sache, die mir ganz wichtig ist, damit es nicht zu kompliziert wird, bei dem Warum ist natürlich jede Antwort erlaubt. Ja, jede Antwort, die jeder Einzelne für sich als sinnvoll ansieht. Also, ich will nicht, dass jeder sich jetzt überlegt, oh Gott, ich muss hier, weiß Gott, was für ein super spezifisches Ziel hinter jeder einzelnen Einheit haben. Und wenn ich nicht vorher irgendwie exakt aufschreiben kann, auf welche Energiestoffwechselwege sich welche Einheit wie einzahlt, dann ist das hinterher eine verlorene Einheit oder so, sondern die Einheit kann auch lauten, hey, ich gehe heute raus, ich will das schöne Wetter genießen, ich fahre länger, als auf dem Trainingsplan steht und ich will einfach Spaß haben und dann gehe ich raus und dann beim Wie kümmere ich mich auch darum, dass Spaß haben im Vordergrund steht. Also vielleicht nehme ich mir einen Trainingskollegen mit, vielleicht lasse ich heute den Tacho zu Hause, weil ich will gar nicht wissen, wie viel Leistung ich trete oder auch nicht trete. Und wie gesagt, vielleicht fahre ich auch kurz und noch länger draußen, weil die Sonne so schön scheint. Dann hat das wunderbar geklappt und dann ist das total gut. Und dann ist das für die individuelle Trainingsqualität in Anführungsstrichen auch genau das, was jetzt gerade gebraucht war und richtig ist. Und deswegen, ne, ist auch die klassische Uni-Antwort, wie du es eben auch schon passend gesagt hast, ne? Es ist immer ausprobieren und alles ist immer individuell und so. Aber es ist halt so. Man muss halt sagen, dass hier hören uns eine Menge Leute zu, die alle sehr unterschiedliche Ziele haben, eine sehr unterschiedliche Historie der Sache, eine sehr unterschiedliche Ambition vielleicht geben, demnach auch vielleicht sehr unterschiedliche Trainingsvolumina in der Woche trainieren können, etc. pp. Deswegen ist da alles dabei. Und alles davon ist auch richtig, sofern das Warum und das Wie dann auch wirklich immer richtig gehandhabt wird. Kurzes Gegenbeispiel, wenn ich Spaß haben will und ich mache dann irgendwas, was auf jeden Fall nicht zu Spaß führt, ja, dann hat auch da eben die Trainingsqualität gelitten, ne? Weil dann hat
Ja.
es halt eben keinen Spaß gemacht. So.
Ja. Jetzt habe ich ja mit einem Trainingsplan zum Beispiel von Power and Pace den großen Vorteil, dass mir gewisse Sachen des Ausprobierens und der Zielsetzung und der Wochenstruktur und so, das wird mir ja abgenommen. Und vielleicht genau deshalb trainiere ich mit einem Trainingsplan, damit ich mir darum selbst keine Gedanken machen muss. Wie weit geht dann die Eigenverantwortlichkeit?
Die passiert schon vor dem Trainingsplan überhaupt, weil ich muss ja erstmal hingehen und muss mich für irgendeine Kategorie entscheiden. Und wenn wir nur mal das stumpfe Beispiel nehmen, es klingt ganz banal, aber das ist eines der wichtigsten Entscheidungen, die ich zu treffen habe bei der ganzen Thematik. weil ich treffe ja die Entscheidung, ob ich jetzt im Durchschnitt 18 oder 8 Stunden meines wöchentlichen Lebens dem Sport zugute halten will. Und das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Und da beginnt ja schon das Thema Eigenverantwortung, als dass der Einzelne oder die Einzelne für sich selber einschätzt, möchte ich das, kann ich das, werde ich das überhaupt verkraften können, gibt meine sportliche Historie das her, dass ich das machen kann. Und das sind ja Fragen, die erstmal jeder für sich beantwortet, wo wir bei der Entscheidungsfindung auch nur so weit helfen können, als dass wir sagen, hey, das ist ungefähr der Wochenumfang, der im Durchschnitt im Jahr auf euch zukommt. Ja, was auch schon, ja, ich will nicht sagen schwammig ist, das klingt so negativ, aber es ist natürlich sehr heterogen dann am Ende des Tages. Und genau, dann da, wie gesagt, geht die Eigenverantwortung schon los und dann ist der Trainingsplan etwas, wo man sagen kann, okay, der ist eine gute Hilfe, ja, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich jetzt die Kategorie, weiß ich nicht, Finisher oder Qualifier bin, dann hilft mir der Trainingsplan. Und wegen mir validiert er auch so ein Stück weit oder evaluiert, ob das funktioniert, weil ich meine, passende Zeit gerade, wenn wir uns hier so in den Testwochen und so weiter befinden, dann findet das sicherlich auch ein Stück weit statt. Aber es kann nie auch genug Eigenverantwortung geben bei der Frage danach, wie fühlt sich das eigentlich an? Geht's mir gut dabei? Bin ich gut belastet oder überlastet oder unterfordert? Wie handhabe ich das, wenn ich mal krank bin? Und so weiter und so fort. Also das ist ein nettes Hilfsmittel, der Trainingsplan und vor allen Dingen natürlich so diese Inhalte wie jetzt hier die Podcasts und so weiter drumherum. Aber am Ende braucht es natürlich auch immer noch eine gehörige Portion Mitarbeit.
Ja, und also der Trial-and-Error-Prozess könnte dann in dem Fall so aussehen, dass ich merke, hey, irgendwie habe ich mir die 15 Stunden durchschnittliche Trainingszeit anders vorgestellt oder habe das unterschätzt oder mich einfach verschätzt und krieg's doch nicht so hin. Ich gehe eine Stufe runter.
Genau, und ich sag mal, auch da jetzt wieder, die Gründe können ja vielfältig sein. Selbst wenn ich die Zeit locker habe, um 12 Stunden die Woche zu trainieren, heißt das ja nicht, dass ich das kann und verkrafte. Mhm. Ja, also das muss man sich ja auch immer wieder überlegen. Da spielt ja auch dann die sportliche Historie eine Rolle und so weiter. Und das Positive, was ich daran finde, an diesem ganzen Power-and-Pace-Projekt jetzt in dem Fall ist, man hat ja immer die Möglichkeit, für jedes Szenario zumindest auf eine Antwort stoßen zu können. Also wenn ich jetzt neu bin im Triathlon, kann ich mit dem Mover-Plan anfangen, stelle irgendwann fest, und so passiert es ja auch sehr häufig, das ist ja eine echt häufige Rückmeldung, die wir auch kriegen, dass man vielleicht dann, weiß ich nicht, mit dem Allrounder-Plan angefangen hat. Und irgendwann hat man festgestellt, hey cool, das habe ich jetzt 2-3 Jahre gemacht, das hat sich gut angefühlt, aber ich merke jetzt auch, ich kann auch eine Spur mehr. Ich verkrafte das besser als noch am Anfang. Ich komme da besser mit zurecht. Ich stress mich auch nicht mehr so, weil ich viel mehr Routine habe, sowohl in der Alltagsstruktur als auch in der Anpassung, in der Regeneration. Ich bin leistungsfähiger geworden, was mir auch wieder hilft beim Regenerieren. So, und dann kann ich ja vielleicht eine neue Kategorie auswählen und die nächsthöhere nehmen, wenn ich es denn möchte. Und wenn ich denn vorhab, da mit irgendwas anzufangen, auch natürlich im Hinblick auf jedwedige Wettkämpfe, die man so machen kann und alles, was dazugehört. Genau, und dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber die Entscheidung, also dieses, das am Ende des Tages, das Trial and Error daran, muss ich immer auch noch ein Stück weit selber dann ausprobieren und mir beantworten.
Ja, Routinen entwickeln finde ich eigentlich ein ganz gutes Ziel von diesem ganzen Prozess, dass es darum ja letzten Endes auch so ein Stück weit geht. Wie merke ich denn jetzt, wenn wir noch einmal bei dem Trainingsprozess bleiben, dass irgendwas nicht für mich funktioniert, ohne dass wir ganz schwarz malen und eine Verletzung oder so uns reinholen?
Ja, genau. Also das ist natürlich wirklich, wenn wir jetzt kurz nochmal auf Trial and Error zu sprechen kommen, dann ist jetzt ein Error für mich all das, was halt wirklich im Trainingsprozess im besten Falle gar nicht passieren sollte. Und mit gar nicht meine ich all das, was in irgendeiner Form auch nicht einfach nur auf etwas Akutes zurückzuführen ist, sondern vielleicht auf etwas, selbst wenn es nur mittelfristig ist, aber etwas Chronisches zurückzuführen ist. Also machen wir ein Beispiel. Wenn ich mir einen Ermüdungsbruch im Mittelfuß hole oder wo auch immer, dann ist das etwas, was halt nicht passiert, weil ich gestern was Falsches im Training gemacht habe, sondern das passiert dann, weil viele Dinge sich akkumulieren müssen über eine gewisse Zeit hinweg, bis ich überhaupt Gefahr laufe, mir so eine Verletzung bekommen zu können. So, und das sollte an der Stelle nicht passieren, weil das wirklich etwas ist, was ja auf Fehler auch über einen längeren Zeitraum hindeutet. Wenn wir mal kurz was Akutes nehmen, Mai, wenn ich mich irgendwo angesteckt habe, weil ich, was weiß ich, auf der Arbeit, im öffentlichen Nahverkehr, bei den Kindern, keine Ahnung was, ja, dann ist das ja nichts, wo ich jetzt sagen kann, okay, da rührt der Error jetzt daher, dass mein Trial vorher komplett falsch gewesen ist, sondern dann ist das irgendwas, wo man auch sagen muss, ja, das kann ich jetzt nicht unbedingt also ich kann es irgendwie ein bisschen beeinflussen, ich kann gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen, aber wenn es dann so ist, dann ist es so. Und da muss man auch sagen, ja, das passiert ja jedem irgendwie, also egal ob Hobby, Amateur, Profisportler, das kann immer mal vorkommen und dann ist es auch okay. So, bevor aber dieser Error passiert, und das ist ja ganz, ganz wichtig, weil den wollen wir nicht, gibt es natürlich so gewisse Signale, auf die ich immer wieder hören muss, um halt auch festzustellen, funktioniert das jetzt gerade gut, ja oder nein, laufe ich Gefahr, dass ich in die Richtung eines Errors begebe, ja oder nein. So, und da, also in erster Linie, ich sage es ja immer wieder, aber gilt das Körpergefühl, ja, also die Frage danach, wie fühle ich mich jetzt bei dem, was ich da gerade gemacht habe? Ist das am Ende eine Müdigkeit, die sich einstellt, die total gut ist und die auch nach ein, zwei Tagen wieder weg ist? Oder ist das irgendwas, was lange andauert, wo ich auch irgendwann merke, boah, ich kriege die auch so gar nicht mehr raus und Ruhetag reicht auch nicht mehr aus, um sagen zu können, okay, das ist jetzt irgendwie signifikant besser geworden. Habe ich Spaß? Ja, gehört auch irgendwie fast schon zum Körpergefühl dazu. Ne? Auch da gibt es Übergänge, sage ich mal, von mentalem, sozialem hin zu körperlichen. Wenn wir jetzt bei einem gewissen Flow sind, der sich auch im Training einstellen kann und so weiter und so fort, dann sind das alles Dinge, die natürlich auch hin und wieder mal vorkommen sollten. So, wenn wir das Ganze jetzt weiter stricken, dann gibt es natürlich auch ein paar Metriken, auf die ich achten kann. So zum Beispiel eine Ruheherzfrequenz, die ich regelmäßig beobachten kann, ein Schlafverhalten, bei dem ich zumindest auch relativ einfach eine ganz gute Idee kriegen kann, wie das jetzt gerade funktioniert. Also einfachstes Beispiel, habe ich das Gefühl, dass ich ruhig schlafe oder werde ich oft wach? Habe ich das Gefühl, dass ich ansatzweise meine 7-8 Stunden Schlaf bekomme? Ja oder nein? Ja, wenn ich jetzt sage, ich schlafe 5 Stunden die Woche, weil ich muss morgens immer um 4 Uhr aufstehen oder um 5 und war auch in der Zwischenzeit 3-mal auf Toilette in den 5 Stunden, dann kann ich mir sicher sein, dass das auf Dauer auch nicht gut funktionieren wird. Ne? Da wird es irgendwann immer zu Problemen kommen. Und vor allen Dingen, bevor wir jetzt beim Error landen, am Ende, und das darf man immer nicht vergessen, bei der Potenzialentfaltung. Weil wir können uns sicher sein, dass wenn das nicht funktioniert, also zum Beispiel sinnvolles Schlafen, gutes Regenerieren, passendes Ausruhen etc., dann wird die Potenzialentfaltung halt auf jeden Fall geringer ausfallen, als sie hätte ausfallen können. Und deswegen ist das für mich bei der ganzen Thematik so wichtig, dass es eben nicht nur schwarz oder weiß in Form von Error oder Nicht-Error gibt, sondern ich kann am Ende vielleicht auch sagen, hey, ich habe da irgendwo ein Problem in der Trainingsqualität beim Versuch, also beim Trial. Ich merke das zwar nicht anhand eines Errors, aber ich stelle zumindest trotzdem fest, dass meine Potenzialentfaltung vielleicht nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und dann greift das ja quasi vorher.
Und dass auch die Formkurve vielleicht nicht so steigt, wie sie das vorher schon mal getan hat oder wie das vielleicht das Ziel der ganzen Sache ist.
Ja, genau. Und da braucht es eine realistische Einschätzung. Und da kommt wieder die Eigenverantwortung so ein bisschen ins Spiel. Ne? Und vielleicht nochmal da, Training ist halt immer so eine Sache, ja, da müssen wir leider ehrlich sein, das ist halt schon auch irgendwas, was ein bisschen Input braucht. Ne? Auch da funktioniert es jetzt nicht mal eben so, dass ich Dienstag, Mittwoch mal cool 2 Trainingseinheiten gemacht habe und dann Donnerstag die Anpassung merke, als dass ich jetzt sagen kann, uiuiui, hier ist die Leistungsfähigkeit aber ordentlich nach oben gegangen, sondern es ist halt viel Wiederholung und dann nochmal eine Belastung und die muss auch immer wieder wiederholt werden und daran muss sich immer wieder angepasst werden. Vorher braucht es ein Stückchen Regeneration und so. Ist ja auch ein Prozess, der dauert. Also ich darf jetzt auch nicht erwarten, dass innerhalb von 2 Wochen direkt alles irgendwie besser wird. Aber klar, es gibt natürlich so einen Zeitraum, wo man sagen kann, hey, wenn das Ganze jetzt ein paar Monate andauert und du hast das Gefühl, hier geht gar nichts voran und du fühlst dich immer nur schlecht, ja, dann ist die Frage, wo der Fehler liegt. Jetzt sage ich nicht sofort, dass der im Trial liegt. Ne? Kann auch manchmal äußere Umstände sein, die dazu führen, dass es ein bisschen schwierig ist oder sowas. Aber das muss man dann einfach für sich selber kurz hinterfragen.
Ja, da werden wir heute wahrscheinlich auch keine Lösung finden, wie das dann im Einzelfall wieder aussehen kann, sondern ja, eine kleine Anleitung an die Hand geben. So würde ich das sagen. Ich würde gerne als nächstes zur Ernährung kommen, die meiner Meinung nach einen ganz, ganz, ganz großen Anteil in diesem ganzen Ausprobierprozess hat, weil man wahrscheinlich nirgend so viel ausprobieren kann und da auch nirgend so viel schief gehen kann wie bei der Ernährung, zumindest im Wettkampf. Wer das schon mal erlebt hat, der wird das wissen, wie sehr einem das den Spaß vermiesen kann an einer Trainingseinheit oder am Wettkampf. Es steht sogar im Trainingsplan drin, dass eben gewisse Dinge ausprobiert werden müssen und dass man die Ernährung trainiert und da eben diesen Versuchsprozess hat. Vielleicht können wir da einmal detaillierter drauf eingehen.
Sehr gerne. Und ich würde also vielleicht noch einmal ganz kurz hinzufügen, ich will jetzt nicht da immer wieder drauf rumreiten, aber die Ernährung, bevor wir an den Wettkampf denken, nur einmal kurz für jeden Einzelnen quasi. Wenn wir schon beim Thema Anregung zum Hinterfragen sind, dann ist das Wichtigste an der Ernährung immer die Alltagsernährung erstmal. Also du hast natürlich völlig recht, wenn wir jetzt von dem einen Wettkampftag ausgehen, dann ist Ernährung irgendwas, was einem am Ende vielleicht gar nicht auffällt, dass man es gut gemacht hat, wenn alles gut gelaufen ist. Ja, dann nimmt man das vielleicht so ein bisschen als selbstverständlich an. Aber das ist ein bisschen wie gesund sein und krank sein, ne? Wie nervig krank sein ist, fällt einem erst immer auf, wenn man krank ist, aber man steht jetzt nicht jeden Morgen gesund auf und denkt sich, boah, Glück gehabt, dass ich heute nicht krank bin, weil das wäre jetzt richtig nervig. Und so ein bisschen ist es mit der Ernährung auch, ne? Wenn die im Wettkampf gut läuft, dann, ja, schön, dass du da warst, gut, dass es geklappt hat mit dir, liebe Ernährung, aber wenn sie schlecht läuft, dann wissen wir immer sofort, okay, das kann einem halt wirklich alles versauen. Nichtsdestotrotz muss man immer sagen, bevor wir jetzt über Hydrogels und Natriumversorgung nachdenken, ist halt immer so die Alltagsernährung schon noch das, was erstmal am allerwichtigsten ist, weil die eben auch ganz extrem viel in all das rein zielt, was ich eben gerade angesprochen habe. Also zum einen ist die präventiv wichtig, um halt auch zum Beispiel Verletzungen aus dem Weg zu gehen. Ja, ich habe eben den Ermüdungsbruch erwähnt. Der entsteht vor allen Dingen immer dann, wenn ich in irgendeiner Form eine Unterversorgung habe, die sich negativ auf die Knochendichte zum Beispiel auswirkt. Das gepaart mit sehr viel Trainingsbelastung führt halt zu einer Überlastung und dann ja, greift es immer an der schlechtesten Stelle oder schwächsten Stelle an, wenn man so will. Und das könnte zum Beispiel die Knochendichte im Mittelfuß sein. Deswegen ist die da wichtig, als aber natürlich auch beim Thema Training, Trainingsqualität. Ja, ich erinnere noch mal ganz kurz an das Wie, also wie habe ich die Einheit umgesetzt? Und da ist Ernährung einfach ein ganz, ganz elementarer Bestandteil. Und dann natürlich auch bei der Trainingsanpassung. Ja, also wenn ich mich dauerhaft, ich mache es jetzt mal plakativ, ja, aber mich dauerhaft schlecht ernähre, dann kann ich mir sicher sein, dass die Potenzialentfaltung als Antwort auf den Trial eben nicht so gut funktioniert, wie wenn ich mich halbwegs vernünftig ernähren würde. Und auch da jetzt nicht zu kompliziert, ja, ich will hier keine asketischen Bilder malen, dass man immer alles richtig machen muss oder sowas in der Art, sondern einfach nur die Anregung bringen, als dass jeder kurz für sich so ein Stückchen hinterfragt, ist das wohl schon ganz okay? Also ist das ausgewogen? Ist das von der Energiemenge adäquat? Das kann ich zum Beispiel halbwegs gut beobachten, indem ich mir einfach das Körpergewicht angucke. Also variiert das sehr doll, egal in welche Richtung. Ja, also bitte da überhaupt nicht. Ich sage jetzt nicht, dass die Energiemenge adäquat im Sinne von so wenig, dass man ausgezehrt aussieht, sein muss. Genau, und dann deswegen ist halt da die Ernährung schon zwar allgegenwärtig und immer da, aber halt elementar vor allen Dingen wichtig, in jedem Bereich, den wir eben in puncto Training angesprochen haben. Also das eine funktioniert ohne das andere eigentlich nicht. Oder zumindest nicht so gut. So, und deswegen ist es da wichtig. Du hast aber natürlich völlig recht, beim Wettkampf ist es halt eben nicht die Summe der Dinge, die man erst falsch machen muss, sondern da kann es im Zweifelsfall auch reichen, dass man sowas falsch macht wie Menge an Kohlenhydraten pro Stunde oder Form der Kohlenhydrate, die man zuführt. Und das kann dann schon reichen, um aus einem weißen Schwarz zu machen und einen Error herbeizuführen.
Ja, wenn wir noch einmal kurz beim Training bleiben, was morgens stattfindet, was du vorhin angesprochen hattest, wenn ich jetzt eine intensive Einheit zum Beispiel morgens machen muss, aus Zeitgründen beispielsweise, und dann da eben vorher keine Kohlenhydrate zuführe und danach auch noch 2 Stunden warte, bis ich wieder was esse, dann brauche ich nicht erwarten, dass der Reiz so ankommt, wie er hätte ankommen können oder dass er überhaupt ankommt.
Ja, das ist ein trainingswissenschaftliches Minus und Minus und das anders als das Mathematische, das ergibt dann kein Plus, ne? Sondern das sorgt dann für eine Belastung, bei der man sagen muss, beim Warum hast du schon eine Menge falsch gemacht, wenn du das miteinander kombinierst, weil es gibt keinen physiologischen Sinn dahinter, kohlenhydratarm intensiv oder sehr intensiv zu trainieren, also es schließt sich einfach schlichtweg aus. Den Hebel, den physiologischen, den gibt es nicht, der da bewegt werden soll, sodass das ansatzweise sinnhaftig sein könnte. Und beim Wie, also ja, die Frage stellt sich dann eigentlich nicht mehr, ne? Also du hast irgendwas gemacht, ja, was schon keinen Sinn macht, dann ist auch egal, wie du es machst. So, ja, ich sag's mal ganz deutlich jetzt gerade. Jetzt wollte ich gerade sagen, Kasten, ich habe mir das gerade kurz so vorgestellt, wie in einem Printartikel, hier ist nochmal ein kurzer Kasten, wie du es richtig machen kannst quasi. Ganz einfaches Prinzip, ne? Ist total fein, wenn man intensiv trainieren möchte morgens, weil das auch zeitlich irgendwie so besser passt. Einfach einen kleinen Snack vorher. Das ist die sehr simple Lösung und das ist das, was ich meine mit der Alltagsernährung. Also vielleicht irgendwie dafür sorgen, dass man irgendwas gegessen hat, was dem Körper ein kleines bisschen schnell verfügbare Energie gibt, damit er die nutzen kann für den Lauf, die Schwimmeinheit, die Radeinheit, was auch immer das gerade sein mag. Irgendwas, was gerne auch leicht verdaulich ist, also vielleicht nicht 3 Bananen oder so, weiß ich nicht, ob das so richtig gut funktioniert, aber einen kleinen Snack und dann ist alles fein und dann hat man das Problem gelöst. Und alle Fragen von warum und wie kann man zu 100% mit sehr gut beantworten, wenn man am Ende sagt, ich habe das intensive Training gemacht, weil das physiologisch hierauf einzahlen sollte. Bei der Umsetzung, also dem Wie, bin ich hingegangen, habe einen kleinen Snack gehabt vorher. Tja, perfekt, genauso soll es sein.
Voll gut. Schauen wir jetzt mal auf den Wettkampf. Früher war, glaube ich, das Prinzip, weniger ist mehr. Also je weniger ich zuführe, desto besser bin ich drauf, so ungefähr, wenn ich das nicht nötig habe. Mittlerweile geht der Trend auf jeden Fall zu mehr Kohlenhydraten im Wettkampf. Ich glaube, Patrick hatte sogar gesagt bei dem 2:30-Marathon in Israel, dass das unter anderem daran lag, dass er sich auf dem Rad viel, viel besser versorgt hat. Wie kommt man jetzt auf so hohe Mengen? Wo ist vielleicht auch das Ende der Fahnenstange und wie taste ich mich daran?
Wie immer im Trainingsleben, sage ich jetzt mal so salopp, ist es so, dass wir erstmal nur eine bedingte Ahnung davon haben. Also um direkt irgendwie schwarz zu malen. Ich löse gleich auf. Aber wenn wir uns nochmal eben an Trial and Error erinnern, dann muss man immer wieder sagen, wenn wir von Trial sprechen, dann versuchen wir irgendwas, wo wir vielleicht mal in der Wissenschaft gelesen haben, dass das Sinn machen kann. Super. Und je größer die Grundgesamtheit, je besser die Signifikanz und wie auch immer, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das für mich selber auch zutrifft. Aber ich kann es halt nicht mit Gewissheit sagen. Ja? Mhm. Also ich mache mal ein plakatives Beispiel bei der Wettkampfernährung. Wenn wir uns aktuell die wissenschaftliche Lage angucken, dann ist klar, dass wir irgendwas um 80, 90, 100 Gramm Kohlenhydrate in etwa pro Stunde bei einem Wettkampf mit einer längeren Distanz, ja, also jetzt nicht ein einstündiger Wettkampf, der höchst intensiv ist, aber auch, das will ich klar sagen, kein 22-stündiger Wettkampf, der super niedrig intensiv ist. Da klappt das wieder nicht, ja, deswegen sage ich das. So, und wenn wir uns da die Wissenschaft anschauen, dann würde die uns im Moment empfehlen, eben diese 80, 90, was auch immer, was Gramm Kohlenhydrate zu nehmen mit einem Verhältnis von zum Beispiel Maltose, Fructose, Glucose. Dann gibt es ein gewisses Verhältnis, welches da, ich sag mal, vorgegeben ist aus der Wissenschaft, welches als sinnvoll erachtet wurde. Und jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Die Anzahl derer, die Fructose als solches nicht vertragen, ist meines Erachtens viel größer, als man denkt. Ja? Mhm. Und sobald man zu dem Kreis derer gehört, die Fructose nicht vertragen, ist jeder wissenschaftliche Rat, der da erstmal gegeben ist, für die Katz. Ja? Von dem habe ich nichts, der wird nicht funktionieren, sondern ich werde sehr zeitnah, sobald ich das versucht habe, feststellen, hier liegt ein Error vor. So. Mhm. Also muss ich Jetzt ist die hohe Kunst natürlich, dass ich also hingehe und bestenfalls nicht erst am Wettkampftag rausfinde, dass ich Fructose nicht vertrage, ja, oder die Koffeinmenge nicht vertrage oder mit dem mangelnden Natriumgehalt in dem Gel nicht zurechtkomme oder, sondern das sind jetzt alles Dinge, bei denen kann ich natürlich davon profitieren, dass die Wissenschaft das schon mal ausprobiert hat, dass es ungefähre Richtlinien gibt, wo man sagen kann, hey, das in etwa ist die Richtung, in der du so liegen könntest, bei welcher Einnahme, Zufuhr, Oxidation, was auch immer. Aber am Ende des Tages, will ich nochmal drauf zurückkommen, ist uns das für den Einzelfall nicht klar. Ja, also wir wissen nicht genau, was der Einzelne wirklich verträgt. Und zweitens, davon reden wir gerade nur mal vom Vertragen. Also wenn wir jetzt heute hingehen und sagen, wir finden mal im Training heraus, welche Kohlenhydratzufuhr für den Einzelnen sinnvoll ist. Dann bewerten wir das anhand des Maßstabs. Wir nehmen eine bestimmte Menge, wir haben eine bestimmte Einheit zum Beispiel, die hat eine bestimmte Dauer, eine bestimmte Intensität. Und dann nehmen wir das in welcher Frequenz auch immer zu, sodass wir am Ende, wegen mir zum Beispiel, auf 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde kommen. Wie viel von diesen 90 Gramm oxidiert werden, wissen wir nicht. Ja, auf gar keinen Fall. Sondern das Einzige, was wir machen, ist, wir sagen, liegt ein Error vor, ja oder nein. Wenn einer vorliegt, dann machen wir irgendwas anders. Wenn keiner vorliegt, dann nehmen wir an, okay, das ist schon mal ganz richtig. Ja, offensichtlich scheint das schon mal ganz gut geklappt zu haben. Und dann braucht es vielleicht nur noch kleinere Anpassungen. Dann nehme ich nicht mehr 80 Gramm wie im ersten Versuch, sondern versuche es mal mit 90 oder mit 100 wegen mir. Ja. So, und genau so finde ich das heraus. Und bei aller Ahnung, als auch Nicht-Ahnung für das Individuum, ist der Weg des Trial and Errors der einzige, den wir gehen können. Also wir werden das nur so rausfinden. Wir können irgendwann perspektivisch garantiert auch Oxidationsraten messen. An den Punkt werden wir auf jeden Fall kommen. Wir werden irgendwann auch hoffentlich an dem Punkt sein, dass wir Kohlenhydrat-Oxidationsraten vielleicht sogar während der Belastung irgendwie messen können. Dass wir sagen können, hey, guck mal, das funktioniert in Stunde 5 auf dem Rad noch genauso wie in Stunde 1 zum Beispiel. Mhm. Irgendwann wird das passieren. Solange das aber noch nicht der Fall ist, müssen wir uns mit dem zufrieden geben, was wir haben. Und das ist halt einfach das Trial and Error im Training. Und Trial and Error meint in dem Falle alles, was das Thema Ernährung ausmacht. Angefangen, und das sage ich, glaube ich, immer als erstes, beim Geschmack. Weil das ist halt etwas, was als erstes sichergestellt sein muss. Das ist das Wichtigste überhaupt, weil wenn ich das am Ende nicht mehr runterkriege, weil es mir nicht schmeckt, und das klingt jetzt wie eine willentlich mentale Entscheidung, dass ich sage, ja komm, ist mir egal, muss jetzt heute nicht schmecken, heute ist Wettkampftag. Aber auch da wieder, das vermeintlich Willentliche und das Mentale und zum Beispiel die Sensorik im Mund sind so eng miteinander verknüpft, dass ich mir sicher sein kann, dass wenn ich das nicht mag, dann wird es auch nicht funktionieren. Zumindest nicht auf Dauer im Rennen zum Beispiel. Und deswegen ist halt Geschmack irgendwas, wo man sagen kann, hey, am besten ist es so, du greifst zur Flasche, wo die Kohlenhydrate drin sind und denkst dir, cool, ist okay, gut. Mache ich. Ja. Kann ich jetzt trinken. Sobald du das Gefühl hast, oh Gott, jetzt muss ich hier schon wieder einen Schluck von nehmen. Ja, da wirst du dir noch so viele Wecker stellen können, wann es Sinn macht, wie viele Schlücke aus der Flasche zu nehmen. Das wird am Ende nicht gut werden und das wird in jedem Fall eine negative Auswirkung haben. Und deswegen, wie gesagt, geht es beim Geschmack los und es geht weiter über die Konsistenz, es geht über die Menge an Kohlenhydraten, es geht über die Zusammensetzung der Kohlenhydrate, das Verhältnis quasi und so weiter und so fort. Und bis hin zur Frage nach möglichen Unverträglichkeiten, und so weiter.
Ja, ich finde, das verdeutlicht sehr gut, dass dieser Prozess eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und ja bestenfalls jetzt schon losgehen sollte. Bei welchen Einheiten oder welche Einheiten sind denn sinnvoll für so einen Erkenntnisgewinn und welche gar nicht?
Also ich würde sagen, immer globaler wollte ich gerade sagen, wie wäre das richtige Wort, je allgemeiner vielleicht die Antwort sein darf, desto weniger spezifisch muss es sein. Ich mache ein Beispiel. Geschmack ist irgendwas, ja, da brauche ich theoretisch gar keine Einheit für. Das Gel kann ich so probieren und kann sagen, ist das irgendwas, was mir tendenziell taugen würde? Ja oder nein? Ja, also wenn ich Waldbeere
unendlich... Und dann vielleicht noch einmal in Stunde 4 probieren oder so.
So, genau. Und dann probiere ich das natürlich nochmal unter Belastung und vielleicht schmeckt das auch noch ein bisschen anders, wenn ein bisschen Salz von meiner Stirn mit da untergemischt ist oder gammeliges, lauwarmes Wasser, welches ich seit 4 Stunden in der Flasche mit mir rumtrage und so. Natürlich, keine Frage. Mhm. Aber ich sag mal, wenn ich grundsätzlich einfach Waldbeere fürchterlich finde, dann brauche ich dafür keine Trainingseinheit, um rauszufinden, dass ich auch dieses Waldbeere-Gel fürchterlich finde. Ja. Ja. So, und deswegen geht's da schon mal los. Also das meine ich mit irgendwie global. Da muss es ja jetzt nicht für die Frage nach dem Geschmack, braucht es jetzt nicht eine super spezifische Einheit, bei der ich dann sage, ah, guck mal hier, das vierte 15-minütige G2-Intervall hat mir gezeigt, dass ich das nicht mag. So, und wenn wir dann aber natürlich einen Schritt weitergehen und wir kommen irgendwann Richtung Zusammensetzung der Kohlenhydrate, auch die Verträglichkeit, die Menge an Kohlenhydraten, dann muss es natürlich immer spezifischer werden, auch im Hinblick auf den Wettkampf. Also ich will ja nicht wissen, ob die Menge an Kohlenhydraten in Stunde 1 funktioniert auf dem Rad als Beispiel, also auch, aber entscheidend ist natürlich genauso Stunde 2, Stunde 3 und Stunde 4 und bestenfalls auch noch Stunde 5. So. Und deswegen kann ich vielleicht am Anfang hingehen und sagen, so, jetzt nehme ich mir mal eine lange Radeinheit und ich steigere das vielleicht auch. Ne? Ich muss ja jetzt nicht sofort mit 90 Gramm anfangen, sondern ich kann mit 2 Gels in einer Stunde anfangen bei einer 3-Stunden-Einheit und kann das aufbauen auf 3 Gels in der Stunde bei 4-stündigen Einheiten und dann intensiven Einheiten und so weiter und so fort. So, und irgendwann kann ich das vielleicht erweitern und kann mal überlegen, okay, das habe ich jetzt einmal durchgespielt. Wie verhält sich das jetzt beim Laufen? Also kann ich darauf auch noch laufen oder liegt mir das irgendwie so schwer im Magen, dass ich mich danach kaum noch bewegen kann oder sowas? Und das ist dann so der nächste Schritt, den ich dann herausfinden muss. Und so baue ich das halt letztendlich auf. Ganz kurz, Kasten in meinem Printartikel hier gerade. Mhm. Einfaches Prinzip, ich meine, das sind Einheiten, / Trainingstage, die irgendwann ganz normal im Trainingsplan vorkommen. Ja, also jeder, ja, der ganz kurz einen Blick wirft auf den normalen Trainingsplan, ganz egal, ob jetzt digital oder in Print, der wird feststellen, okay, da sind Einheiten dabei, die gehen, weiß ich nicht, zum Beispiel über das Osterwochenende und da ist eine 2,5-stündige Radeinheit und vielleicht ist da auch entweder ein Koppellauf danach oder halt irgendwie ein einzelner Lauf über 1:15. Ja, und dann kann ich schon mal einen guten Eindruck gewinnen an solchen Wochenenden, ob ganz grundsätzlich das schmeckt, ob ich ganz offensichtlich mit Menge X schon mal ganz gut klarkomme, ob das auch verträglich ist in 3, ob ich am Nachmittag noch laufen kann oder dann irgendwie Durchfall habe und so weiter und so fort.
Ja. Ja, wenn wir mal auf die Errors gucken, was kann wie schief gehen und inwiefern kann ich dann was verändern? Also du hast den Durchfall gerade angesprochen, das wäre auf jeden Fall ein Error, der nicht passieren sollte, auf gar keinen Fall im Wettkampf. Im Training wäre auch blöd, aber nicht ganz so schlimm. Was kann man da sagen, was dann wahrscheinlich der Fehler war?
Ich finde sogar, wenn der im Training passiert, also jetzt gerade in puncto Ernährung, dann ist das meist gar nicht so schlecht, weil der Error, also anders als mein eben angesprochener Ermüdungsbruch im Mittelfuß, ist ja der Error irgendwas sehr Temporäres. Also
ja,
das lässt sich ja im Zweifelsfall mit einem Dixi-Stopp bei einer Trainingseinheit vielleicht sogar lösen, das Problem. Mehr oder weniger.
Toi, toi, toi.
Mehr oder weniger. So,
ja.
Auch wenn man das vielleicht nicht haben will und das irgendwie unangenehm ist und so weiter, aber will sagen, das ist ja nur irgendwas, wo man vielleicht sagen kann, ah, guck mal, jetzt ist die Ampel gerade nicht auf orange gewesen oder gelb, sondern die war jetzt wirklich auf rot. Das geht jetzt also nicht. So, und dann kann ich mich natürlich wieder fragen, woran hat es gelegen? Und dann, ja, geht die Frage jetzt weiter im Sinne von, war es die Zusammensetzung? Also Beispiel, wie viel Anteil Fructose ist denn jetzt wirklich da drin? War es die Menge? War es vielleicht die Konsistenz? Also letzteres ist heutzutage meist nicht mehr so richtig die Frage, weil in Zeiten von Gels und Hydrogels muss man sagen, dass die Konsistenz da selten so schlecht ist, dass man jetzt irgendwie sagen kann, wie vielleicht noch früher, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, jede Stunde 2 Bananen versucht zu essen oder eine Banane und einen Riegel und dann habe ich irgendwann festgestellt, boah, das liegt ganz schön schwer im Magen. Da kann es dann mit der Konsistenz zu tun haben. Wie gesagt, heute die Wahrscheinlichkeit deutlich kleiner. Aber gerade Kohlenhydratzusammensetzung, Kohlenhydratmenge sind weiterhin 2 Fragen, die es da zu beantworten gilt. Und ja, für die braucht es den individuellen Trial and Error.
Ja, du hast ja auch einige Aspekte angesprochen. Also Zusammensetzung, Salz spielt noch eine Rolle, das vielleicht weniger beim Durchfall, aber Koffein wäre da auf jeden Fall eine Sache, über die wir noch sprechen könnten, hatten wir auch im Vorgespräch, dass das unter Umständen richtig gefährlich werden kann, wenn man da eben einen Fehler macht und das nicht vorher ausprobiert hat. Bei mir war es bisher immer so, dass ich im Training immer mal zu Koffein gegriffen habe und mich im Wettkampf dann aber nicht getraut habe, weil ich dann irgendwie doch nicht wusste, ah, wie reagiere ich jetzt in dieser speziellen Situation darauf, ich lasse es lieber.
Ja.
Also, wie kann man da vorgehen?
Ich glaube, es gibt immer so zwei Extreme, wenn man so möchte. Ich glaube, die Leute wissen manchmal gar nicht, wie eine sinnvolle Koffeinzufuhr richtig großen Vorteil mit sich bringen kann. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Gleichzeitig ist es aber bei Koffein halt so, dass der Margin of Error, wie sagt man, das Potenzial zum Error quasi, natürlich nochmal 3-mal größer ist als bei den Kohlenhydraten. Ne? Also bei den Kohlenhydraten gehe ich jetzt nicht hin und sage, so, jetzt versuche ich mal eine Stunde lang 150 Gramm Kohlenhydrate zuzunehmen und erwarte da irgendwie einen Boost und wenn ich die nicht vertrage, dann Durchfall. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber so doof ist ja niemand. Bei Koffein kann man halt schon sagen, dass mit der richtigen Menge und Co. beim richtigen Einsatz das richtig, richtig gut funktionieren kann. Aber es kann halt auch extrem nach hinten losgehen. Egal ob mit Magen- und Darmproblemen bis hin zu vielleicht sogar Herzrasen, auch zu Ansteuerungsproblemen der Muskulatur, Schrägstrich Krämpfe. Auch das ist natürlich alles möglich und alles auch sehr gerne häufig durch Koffein verursacht. Das Prinzip ist das gleiche, Trial and Error. Ich würde immer da noch viel mehr ausprobieren und auch so diese Extreme kurz einmal antasten und gucken, wie das funktioniert. Aber ich muss auch offen gestehen, gerade auf der Langdistanz zum Beispiel ist das eine Geschichte, bei der man jetzt auch nicht unendlich viel Benefit davon erwarten darf. Also wenn wir uns die Studienlage zu Koffein anschauen, dann sind die größten Benefits, die wir finden, eher auf kürzeren und eher auch auf intensiveren Belastungen zu finden. Mhm. Bei der Langdistanz ist das ja so eine Sache, wo wir sagen würden, naja, ich brauche jetzt da nicht unbedingt mehr Leistungssteigerung oder nicht mehr Leistungssteigerung, sondern eine Leistungssteigerung raus. Ich muss jetzt deswegen nicht 20 Watt mehr fahren, sondern auf einer Langdistanz mache ich das ja eher, um der fortschreitenden Ermüdung entgegenzuwirken. Ja. Und dann darf es wieder so ein bisschen auch willkürlich sein. Also im Sinne von, man darf dann gerne hingehen und sich überlegen, okay, nach 3-4 Stunden auf dem Rad könnte langsam Ermüdung einsetzen. Dann könnte ich also beginnen, das zuzuführen. Und da muss ich mir aber schon wieder überlegen, dass ich das auf jeden Fall auch ausprobiert haben muss, dass das auch da funktioniert. Dann reicht es nicht, wenn ich mal getestet habe in Stunde 1 und 2 irgendwas, was funktionieren soll in Stunde 4 und 5 zum Beispiel. Ne? Das ist dann nicht die Lösung. Ich bin persönlich immer der Meinung, dann lieber so ein bisschen vorsichtig, also dann halt bei Koffeinmengen bleiben pro Stunde oder auch als Einmalzufuhr, wo man sagen kann, hey, damit ist man eigentlich auf der sicheren Seite, man darf aber trotzdem einen positiven Effekt gegen die fortschreitende Müdigkeit erwarten, ohne dass man da jetzt irgendwas riskiert. Also mit anderen Worten gesprochen, wenn wir jetzt irgendwo anfangen bei, also die Studienlage geht ja auch in Richtung 6, 7, 8 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, ganz kurz, das ist für eine 80 Kilo Person, geht das so in Richtung 400, 500, vielleicht sogar mehr Milligramm. Das ist schon extrem viel. Ja, also wenn wir jetzt uns überlegen, dass so ein, weiß ich nicht, ein doppelter Espresso oder ein langgezogener Kaffee, je nach Röstung und Brühung und so weiter und so fort, irgendwas zwischen 60 bis vielleicht 120 Milligramm hat, was schon eine richtig ordentliche Portion Kaffee ist, nur um mal einen ungefähren Vergleich zu haben. Das ist also irgendwas, was ich mit Kaffee niemals erreichen würde. Ja, dafür muss ich immer schon quasi künstliches Koffein haben, welches ich dann in Form von Gels, Pastillen, Tabletten, was ich zuführe. Und wenn man das versucht, wie gesagt, dann ist das Potenzial, irgendwas verkehrt zu machen, durchaus groß. Deswegen bin ich immer so ein Fan davon, einfach so bei 2-3 Milligramm zu bleiben. Ja, also jetzt mal kurz nochmal 80 Kilo Person, sind dann 160 Milligramm bis 240 Milligramm. Gerne eingesetzt irgendwie in Rennstunde 4, also Stunde 3 beim Radfahren, machen wir es mal ganz einfach gerechnet jetzt gerade, einfach, wie gesagt, um der fortschreitenden Ermüdung entgegenzuwirken. So, und dann noch ein kleines bisschen beim Laufen vielleicht, aber dann sukzessive, muss ich das bei Koffein immer so vorstellen, man nimmt es einmal, dann ist die Frage nach der Wirkdauer, also wie lange braucht das Koffein, bis es wirklich so wirkt, dass ich sagen kann, okay, da kommt jetzt ein ernsthaft zu spürender Effekt. Das wiederum hängt davon ab, welche Darreichungsform ich habe, also ist das eine Pastille, die ich zum Beispiel über den Mund ausschließlich aufnehme und über die Mundschleimhäute, oder ist das im Gel mit drin, was natürlich dann erst über den Magen-Darm-Trakt muss, auch vermischt ist mit den ganzen Kohlenhydraten etc. So, und dann ist das ja so bei Koffein, dass das eine relativ lange Halbwertszeit hat, also das erreicht seinen Peak irgendwie nach einer halben Stunde, nach einer Dreiviertelstunde, nach einer Stunde, je nachdem, ist individuell, hängt auch ab von der Belastungsintensität und so weiter. Und dann baut es sich ja langsam ab. Aber es baut sich halt auch wirklich langsam ab, ja. Ist jetzt nicht nach einer Stunde ist das oben und nach anderthalb Stunden ist es wieder weg, sodass ich das jetzt 6-mal auf einer langen Distanz irgendwie immer zu einem Peak bringen muss, sondern es würde auch gut ausreichen, wenn ich einmal sage, so jetzt bringe ich das nach oben. Und dann nehme ich vielleicht noch jede Rennstunde, 80 Milligramm Koffein zu mir, weil ich auf die Koffeingels setze. Ich bin jetzt beim Radfahren gerade noch, sodass ich dann sagen kann, okay, in Stunde 3 habe ich damit angefangen mit 200 Milligramm, in Stunde 4, 5 habe ich jeweils nochmal 80 zugeführt, dann lande ich bei 360 Milligramm. Ja, das wäre dann so, wo ich sagen würde, okay, bis dahin soweit so fein, aber da muss ich dann auch sagen, das wäre dann wirklich schon so die Grenze dessen, wo ich sagen würde, das wäre ein Versuch wert.
Ja, und also wenn man sich mal überlegt, dass viele Gels 100 Milligramm oder so pro Gel enthalten, muss man sich auf jeden Fall darüber Gedanken machen, dass man eben nicht ausschließlich darauf setzt und vielleicht eben auch nicht jedes zweite Gel dann damit nimmt und beim Laufen gerade damit weitermacht, weil da kommt man echt ganz, ganz schnell über diese Grenze hinaus.
Ja, also genau wie du es richtig sagst, ne? Ich sag mal, wenn man jetzt Gels nimmt vom namhaften Ironman-Sponsor, die es in Weiß und Schwarz gibt, die einen mit, ich glaube 100 Milligramm sind es wirklich, ne? Ja. Die heißen, ja, glaube ich, auch sogar so. Da sind wie viel Gramm Kohlenhydrate drin? 25?
100, nee, 100 Gramm Kohlenhydrate, 100 Milligramm Koffein und ich glaube 25 Gramm Kohlenhydrate
drin. Ja, so, genau. So, und dann, wenn wir davon ausgehen, dass wir davon 4 Stück in der Stunde nehmen, vier ist vielleicht ein bisschen viel, sagen wir mal 3, machen wir mal die schmalere Sache, dann wären das 300 Milligramm Koffein in der Stunde.
Ja.
Das mache ich 3 Stunden und dann ist es ganz sicher, dass ich damit auf gar keinen Fall zurechtkommen werde.
Ja.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Hose geht, im wahrsten Sinne des Wortes, war nicht geplant, ist extrem groß. Und da muss man schon fast sagen, da ist Durchfall oder Krampf, also bestenfalls in Muskeln, die nicht so wichtig sind, wie in der Wade, statt im Herzmuskel, da ist ein Krampf oder ein bisschen eine Stunde Durchfall das Beste, was einem noch passieren kann, wenn man den Trial so sehr versaut hat, dass man auf jeden Fall in diesen Error läuft, um mal kurz bei dem Sinnbild zu bleiben.
Genau, also ganz so extrem sollte es natürlich auch nicht im Training passieren, aber genau, nur dass ihr schon mal eine Orientierung habt, wohin es gehen könnte, wohin es nicht gehen sollte und genau das passend dann einmal ausprobiert habt.
Es ist ja, wenn ich noch einen Satz sagen darf dazu, das Gleiche. Die Wissenschaft legt vor, ja, wir wissen also ungefähr, wie viel Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht für wen bei welcher Dauer und Intensität gut funktionieren könnten. Und dann gilt es ja, diesen Trial für sich selber auszuprobieren. Nochmal, wenn ich allergisch bin gegen Koffein, und auch das gibt es, keine Ahnung, wie hoch die Häufigkeit ist im Vergleich zur Allergie Fructose gegenüber zum Beispiel, aber dann stelle ich das sehr schnell fest, dann weiß ich das wahrscheinlich auch bei Koffein schon, weil ich mal mit 16 eine Tasse Kaffee getrunken habe und das muss ich dann nicht irgendwann später rausfinden. Aber die Frage, wie gesagt, des Randbereiches von dem, was irgendwie in der Wissenschaft schon ansatzweise klar ist, das gilt es halt einfach selber auszuloten.
Ja, ganz genau. Sollen wir als nächstes und als letzten Punkt zur Ausrüstung kommen?
Sehr gerne.
Und alles, was damit zu tun hat. Als allererstes fällt mir im März ein der Umstieg auf das Triathlonrad. Mir steht da noch ehrlich gesagt bevor, habe ich noch nicht gemacht, wird dann demnächst passieren und ich werde so machen, dass ich das als erstes mal auf die Rolle stelle, da mich langsam dran rantaste, dann feststellen werde, dass das gar nicht mal so cool sich anfühlt und sich vor allem nicht so gut anfühlt wie letztes Jahr im Sommer, als ich noch damit draußen gefahren bin. Genau, und dann das so langsam, aber sicher steigern, vielleicht erstmal nur Intervalle in Aero-Position fahren, nur die Intervallpausen und ja, dann irgendwann damit nach draußen gehe. Ist das ein guter Plan?
Grundsätzlich ist das ein guter Plan. Ich bin immer ein Fan von so Plänen, die so ein bisschen fließende Übergänge darstellen. Ne? Also es macht bei dem Plan relativ selten Sinn, irgendwie immer schwarz und weiß zu malen. Also zu sagen, so jetzt hier ist ja heute der 1. April und ab jetzt nehme ich nur noch das Zeitfahrrad oder das Triathlonrad und gar nicht mehr das Rennrad. Dieser fließende Übergang ist ja deswegen interessant. Wir müssen uns einmal ganz kurz überlegen, was passiert. Ja, wir haben 2 verschiedene Fahrräder, klingt relativ banal, weil die dann doch im Kern ähnlich aufgebaut sind. Ne? Die haben 2 Räder, die haben eine Gangschaltung, 2 Bremsen und so weiter. Aber wenn wir uns die Position anschauen, mit der wir da drauf sitzen und dann uns überlegen, was das körperlich bedeutet in diesen 2 unterschiedlichen Positionen, dann ist der Unterschied doch schon sehr, sehr groß. Ich mache mal ganz banale Beispiele. Der Hintern ist auf dem Rennrad Kontaktstelle Nummer 1, ja, weil da mit Abstand der meiste Druck drauf ist im Vergleich zu den Händen und den Füßen. Also wir haben 3 Kontaktstellen. Deswegen ist es zum Beispiel auch bedeutend viel einfacher in der Hinsicht, in irgendeiner Form die Oberkörperstabilität vernachlässigen zu können, weil die halt ein Stück weit durch die Gewichtskraft erledigt wird. Ja, also wir sitzen auf dem Sattel, haben da das meiste Gewicht drauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen sind wir da insofern stabil, als dass wir da einfach auch irgendwie draufhängen können. Es zentralisiert sich alles auf diesem Sattel. Wenn wir jetzt in die Zeitfahrposition wechseln, dann verschiebt sich halt ganz individuell sehr doll der Schwerpunkt von Sattel hin zum Cockpit. Jetzt ist nur die Frage, wie doll der sich verschiebt. Also es gibt dann immer noch Leute, die deutlich mehr Druck auf dem Sattel haben im Vergleich zum Cockpit. Es gibt aber auch genau das gegenläufige Bild. Und wir haben immer irgendwas in der Mitte. Ja, je nachdem, wie lang ich sitze, wie hoch, wie groß meine Überhöhung ist, etc. pp. Also Überhöhung im Sinne von, wie viel ist der Sattel höher als der Lenker? Mhm. Ist das überhaupt der Fall? Es kann auch genauso gut sein, dass der Lenker höher ist als der Sattel zum Beispiel. So, all das ist möglich. Und das heißt, wir verschieben uns da sehr, sehr doll. Und demnach verändert sich zum Beispiel schon mal die ganze Stabilität, mit der wir sitzen. Neben der Stabilität müssen wir immer bedenken, dass unsere Muskulatur einfach anders arbeitet. Also nochmal einfaches Beispiel. Ne? In der Rennradposition haben wir einen relativ geöffneten Hüftwinkel. Wir können also sehr viel über die vordere Oberschenkelmuskulatur arbeiten, weil die wirklich viel Möglichkeit hat, ihre Länge zu entfalten und demnach dann zu verkürzen. Wenn wir jetzt in Zeitfahrposition sind, dann ist der Hüftwinkel automatisch deutlich kleiner. Die Frage ist nur, wie viel? Ja, also wie viel ist da am Ende noch übrig? Stoßen wir vielleicht schon mit unseren Oberschenkeln an den Oberkörper? Zumindest passt. Passt noch eine Handbreit dazwischen. Immer so eines der ersten, einfachsten Tests, die man so machen kann. Und wir müssen dann überlegen, das ist jetzt nicht nur so, dass der Hüftwinkel entscheidend ist dafür, ob wir am Ende irgendwie noch vernünftig aufrecht laufen können, ja oder nein, sondern solche biomechanischen Veränderungen haben auch immer eine ordentliche Auswirkung auf zum Beispiel die Kraft-Längen-Relation der Muskulatur. Heißt, wir müssen uns überlegen, dass die Muskulatur eine gewisse Kraft immer nur bei bestimmter Länge entfalten kann. Und diese Kraft ist sehr unterschiedlich. Immer mein banales Beispiel, wenn wir den Arm ausstrecken und wir würden jetzt nur arbeiten über den Bizepsmuskel, ja, und würden dem Bizeps, wir legen da jetzt ein Gewicht drauf und wir nehmen jetzt, weiß ich nicht, eine 10-Kilo-Hantel und dann überlegen wir uns mal, wo fällt uns das am leichtesten beim 90-Grad-Winkel des Anhebens des Unterarms zum Beispiel. Genau, wir machen das mal alle. So, wo fällt einem das am leichtesten, um diese Bewegung durchzuführen? Niemand von uns wird sagen, dass der Anfang der leichteste ist. Keiner.
Nee.
Ne? Der Anfang ist garantiert immer das Schwierigste. Wahrscheinlich werden wir sogar ein bisschen darüber ausgleichen, dass wir irgendwie den Ellenbogen senken automatisch und da mit dem Automatismus schon dazu führen, dass wir die Kraft-Längen-Relation verbessern, als dass wir den Bizeps, also ne, Bizepsmuskel ist glaube ich klar, unser Oberarmmuskel auf der Vorderseite, dass wir den entsprechend...
Den man immer freitagabends trainiert.
Richtig, genau, ganz genau richtig, neben der Brust. So dass wir den irgendwie so entsprechend verkürzen, dass der besser arbeiten kann, weil es uns dann leichter fällt, im zum Beispiel 45-Grad-Winkel des Unterarms irgendwie die Belastung auszuführen. So, und diese Kraft-Längen-Relation können wir auf jeden unterschiedlichen Muskel übertragen und jeder ist in seiner Wirkweise anders. Wenn wir also nochmal kurz beim Radfahren sind, vorderer Oberschenkel, hintere Oberschenkelmuskulatur, Gluteus und so weiter und so fort. Alles Muskelgruppen, die an der Bewegung beteiligt sind, die sowieso schon unterschiedliche Wirkweisen haben. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit auf dem Rennrad sitzen, dann spielt sich diese Wirkweise natürlich auch ein Stück weit ein. Ja, super. Sobald wir uns aufs Zeitfahrrad begeben, viel mehr Spannung auf dem Gluteus zum Beispiel, also der Hintern in dem Falle, wird ja schon deswegen deutlich länger gezogen, als dass wir vorne tiefer sitzen. Ist logisch, glaube ich. Ne? Also wenn wir uns das sinnbildlich kurz einmal vorstellen, je weiter ich vorne runtergehe, desto länger muss der Gluteus sich ziehen. Das wiederum hat eine Auswirkung auf die hintere Oberschenkelmuskulatur. Der vordere Oberschenkel, also die Muskulatur, ist vielleicht ein bisschen gestauchter dadurch, dass der Hüftwinkel zum Beispiel kleiner geworden ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Alles so Prozesse, die halt bei dem Prinzip Radwechsel oder Übergang von Rennrad auf Zeitfahrrad zum Beispiel eine entscheidende Rolle spielen. Und kurzer Kasten vielleicht auch wieder, fließender Übergang, immer super gut, ja, und auch erstmal gerne, es gibt da nicht, man muss das nicht sofort können. Es wäre ziemlich unnormal, wenn man da nicht irgendwie auch so ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten hätte. Deswegen, genau wie du gesagt hast, gerne erstmal auch so anfangen, dass man das relativ kurz macht, also eher die kurzen Einheiten, eher die wenig intensiven Einheiten und so weiter und so fort und das dann sukzessive steigert. Das Letzte, was die gerade durcheinandergebrachte Kraft-Längen-Relation des vorderen Oberschenkels braucht, ist, dass wir dann noch ihr sagen sollen, jetzt funktionier mal bitte in deinem gestauchten Zustand bei den 3x6 Minuten EB-Intervall genauso gut, wie du das letzte halbe Jahr auf dem Rennrad funktioniert hast. Das können wir von ihr nicht verlangen. Ne? Und ist auch okay, wenn sie das nicht kann. So, und deswegen möglichst vorsichtig und langsam an die Sache rantasten, das Ganze immer wieder ein bisschen steigern. Vielleicht auch nochmal ein kleiner Tipp, auch das Zeitverrat ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ich kann problemlos hingehen und kann am Anfang sagen, wenn ich diesen Übergang mache, dann hole ich mir zwei Spacer aus der Schublade, die jeweils einen Zentimeter groß sind, ja, und setze mir diese 20 mm Spacer in mein Cockpit unter meine Armpads und sitze einfach höher. So, und nach 3 Wochen nehme ich den ersten Spacer davon raus und nach nochmal 3 Wochen nehme ich den nächsten Spacer davon raus und dann habe ich eine sukzessive Anpassung der Position, gehe vorne immer mal ein kleines bisschen tiefer bis zu der Position, wo ich vielleicht noch aus dem letzten Jahr weiß, jo, das hat super funktioniert, das hat sich richtig gut angefühlt und keine Ahnung, Bikefitting und Aerotest oder Wettkampferfahrung und so weiter haben gesagt, jo, das klappt auch, das ist auch richtig gut. Und dann gehe ich da quasi ja den fließenden Übergang mit. So, und genau, deswegen würde ich das so ganz grundsätzlich für den Trial irgendwie empfehlen. Eine Sache, die mir so ein bisschen am Herzen liegt, jetzt darf man sagen, ich bin voreingenommen, das ist auf jeden Fall so, aber den Versuch des Trials beim Finden der Position, dafür gibt es halt Profis, die das machen und ich kann immer jedem nur empfehlen, ein professionelles Bikefitting durchzuführen, weil ich einfach mir sicher bin, dass der Profi, also der Bikefitter, der Gute, diesen Trial-Prozess viel, viel besser hinkriegt, als man das jemals selber machen könnte. Also ist noch nie jemand und zum Bikefitting gekommen. Schneller. Genau, ist noch nie jemand vom ja und objektiver vor allen Dingen auch, ne, um die wichtigen Dinge mal zu nehmen auch. Also schnell ist ja noch eine Sache, da könnte man geduldig sein, aber Objektivität, Messung von Druck, Messung von Kraftübertragung, Messung von Bewegung auf dem Sattel, Messung von Gewichtsverteilung zwischen den Kontaktstellen etc. pp., Hebelwirkung, Winkelstellung, demnach Rückschluss auf Kraft-Längen-Relation, alles so Sachen, die man problemlos objektivieren kann und dann natürlich einen viel besseren Eindruck davon gewinnt, wo jetzt gegebenenfalls Potenzial ist, um erstens den Übergang einfacher zu machen und zweitens am Ende auch eine bessere Position zu haben.
Ja, also ich finde, auch wenn man gesagt bekommt, hier so und so sieht der Satteldruck aus, so sah es vorher aus, jetzt ist es viel besser und du hast weniger Druck an der und der Stelle, die dir vorher vielleicht wehgetan hat, dann gehe ich auch eher davon aus, okay, das wird jetzt wohl so passen und ich probiere das aus ein paar Mal, 2, 3, 4 Einheiten oder so und wenn was nicht passt, dann kann man immer nochmal nachjustieren.
Ja, und es geht auch so ein bisschen darum, die Lösungsidee zu haben, was es auch zu verändern gilt. Ne? Also machen wir es mal ganz stumpf. Gerade am Sattel gibt es halt 2 elementare objektive Metriken, wenn man so möchte, die es zu beobachten gilt. Das ist erstens der Druck, wobei Druck relativ ist im Sinne von, geht es hier um den Peak-Druck an einer Stelle, geht es um die Druckverteilung, geht es darum, wo der Druck ist. Also es gibt natürlich empfindlichere Stellen, bei denen auch weniger Druck sich für mich schmerzhafter zum Beispiel auswirken könnte als an den weniger empfindlichen Stellen. Deswegen ist der Druck als solcher etwas, was ganz wichtig ist. Und das zweite ist halt die Bewegung, die natürlich gleichzeitig auch wieder eine Nachfolgemetrik ist vom Druck, wenn man so möchte, weil Bewegung ja immer die Frage stellt, wie bewegt sich der Druck auf dem Sattel? So, und mit Bewegung ist klar, wir wechseln abwechselnd links und rechts das Bein nach unten und erzeugen da eine gewisse Kraft auf die Pedale. Das heißt, wir haben auch immer eine gewisse Bewegung am Sattel. Wir bewegen uns ja auch da mit links und rechts, ja, und das halt, keine Ahnung, 90 Mal in der Minute. Dann ist aber die Frage, wie groß ist jetzt die Bewegung und funktioniert sie auch so, wie sie funktionieren soll? Also kurz mal das Sinnbild, wenn wir rechts und links abwechselnd treten, dann ist die Bewegung am Sattel, sieht in etwa so aus wie so eine liegende 8, ja, also wir rotieren leicht, wenn wir jetzt rechts runtertreten, leicht die Hüfte rechts mehr nach vorne als links. Dann rotieren wir sie wieder zurück, wenn das Bein wieder nach oben kommt. So, und das Gleiche passiert natürlich analog auf der linken Seite und das Ganze dann immer abwechselnd. Deswegen die liegende 8. So, jetzt ist die Frage, ist die groß, die 8? Ja, also muss ich irgendwie, weil ich zu hoch, zu niedrig sitze, wie auch immer, gerade echt weit nach vorne das Becken rotieren, um rechts runterzukommen? Habe ich zum Beispiel eine zu groß gewählte Kurbellänge? Sitze ich zu weit hinten am Sattel? Was weiß ich was? Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten natürlich, die dazu führen können. Und das Zweite ist dann natürlich auch, wo ist denn diese Bewegung am Sattel? Also
ist die, wir kennen die klassischen Triathlon-Sättel, ne, ist die da, wo in der Mitte die Mulde ist und wo ich gegebenenfalls möchte, dass da auch der Druck ist, weil die Mulde dafür da ist, um diesen Druck auch ein bisschen abzumildern. Mhm. Oder bewege ich mich vielleicht an der Kante der Mulde, ja, und sorge dann genau für das Gegenteil. Also habe dann die Situation, dass diese Mulde da wirkt, wo sie eigentlich Druck mindern soll, aber dazu führt, dass der Druck umso höher ausfällt. Auch das haben wir schon, weiß Gott, wie häufig gesehen. So, und deswegen sind das alles so, das sind schon jetzt zwei Metriken, die wichtig sind, aber Lösungen für das gegebenenfalls vorhandene Problem der Metrik, ja, gibt es wahnsinnig viele. Sattelneigung, Nachsitz, Sattelhöhe, um Nummer 3 und Sattelwahl, um Nummer 4 elementare Bestandteile oder Fragen nur für den Sattel zu stellen. Jetzt haben wir noch nicht über Kurbellängen gesprochen und wir haben und so weiter. Auch noch nicht über Stack and Reach und Cockpit Länge und Höhe und Überhöhung und so weiter gesprochen. So, und das selber rauszufinden, gerade wenn man sich dabei selber nicht zugucken kann und einem die Metriken fehlen, ja, halte ich für ausgeschlossen, dass man das sehr gut hinbekommt.
Ja, das ist, glaube ich, klar geworden. Wie häufig würdest du empfehlen, Carbon-Schuhe im Training auszuprobieren?
Lionel hat doch jetzt gesagt, macht man nicht mehr, oder?
Ja, darauf spiele ich auch an.
Also ich habe das Video nicht gesehen, ich habe lediglich die Überschrift natürlich gesehen.
Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht gesehen, aber okay.
Ja, das also sieht man mal, wie gut wir von 100 vorbereitet auf 0. Sind. Ja, also ich würde sagen,
das war eine relativ spontane Frage, muss ich zugeben.
Ja, das ist völlig okay. Und wie du merkst, habe ich auch relativ spontan geantwortet und würde an der Stelle sagen, warten wir doch mal ab, wie Lionels Trial ausfällt. Weil es gibt ja kaum einen Profi-Triathlet, der, wie sage ich das, ohne dass es negativ klingt, aber der besser darin ist, Trials and Errors rauszufinden. Ja,
ja, der hat es sehr häufig und sehr weit
mit ganz beeindruckenden Trials und auch ganz vielen Errors. Aber natürlich auch ganz vielen Momenten, muss man auch fairerweise sagen, die dann nicht zu einem Error geführt haben und dann gut waren. Nee, Spaß beiseite. Also, jetzt kurz die Antwort mit hoffentlich ein bisschen Substanz zu Carbon-Schuhen. Es kommt immer, also zum einen ist, finde ich, das Thema Haltbarkeit irgendwas, was wir nicht außer Acht lassen können. Ja, also die Empfehlung, jetzt dauerhaft in Carbon-Schuhen zu laufen, würde bedeuten, wir brauchen ungefähr 15 Paar Schuhe übers Jahr verteilt. Ja, sehe ich nicht. Also finde ich ein bisschen zu doll. So. Dann ist auch immer, also wir haben ja auch da die Situation, Carbon-Schuhe führen auch dazu, dass sich Biomechanik ein Stück weit verändert. Es gibt ja die unterschiedlichsten Resonanzen zu Carbon-Schuhen. Es gibt Athleten, ich habe Erfahrungsberichte, die sagen, hey, ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich intensive Läufe mit den Carbon-Schuhen laufe, dass es mir danach besser geht, also dass ich schneller regenerieren kann, dass die Auswirkung nicht so gravierend negativ ist, also ich sinngemäß weniger Muskelkater habe und so weiter und so fort, würde ich grundsätzlich sagen, kann ich mir gut vorstellen. Wir müssen aber immer wieder überlegen, die Kräfte, die da wirken, wenn ich eine Dreier-Pace laufe, als Beispiel, wir kennen das alle, die müssen halt auch, die müssen halt irgendwo hin. Ja? Also es ist halt selten so, dass die verschwinden. Und diese ganze Plyometrik dahinter, also im Sinne von, ich muss mein Körpergewicht abbremsen und es wieder rausbeschleunigen und das mache ich mit jedem Schritt, das ist halt irgendwas, was gewissen Grundsätzen der Physik unterliegt. Deswegen wird es nicht so sein, dass die Carbon-Schuhe dazu führen, dass die irgendwo hinwandern, wo ich die nicht vielleicht auch merke. Also wir merken ja auch so ein Stück weit, dass durch die Einführung der neuen Laufschuhe jetzt seit 10 Jahren, sage ich jetzt mal ganz grob, keine Ahnung, sich auch unterschiedliche Verletzungsbilder ergeben. Ja? Also ich bin mir sicher, dass die Art und Anzahl der Muskelverletzungen sich verändert hat. Ich will nicht sagen, verschlechtert hat, um Gottes Willen. Ich will nur sagen, verändert hat. Also ich will auch nicht sagen, dass es mehr geworden sind. Vielleicht sind sie
also
nur anders geworden.
Also ich war eine davon.
So, und deswegen ist das halt auch da eine Geschichte, wo wir uns immer überlegen müssen, wir haben ein funktionierendes System, das ist sowieso schon auch belastet, ja, also durch das reine Training, durch den Schritt alleine schon, muss man sagen, dafür muss ich nicht mal wahnsinnig intensiv laufen, sondern Laufen als solches ist halt erstmal auch ein ordentlicher Impact, weil ich Gewichtskraft abbremsen und rausbeschleunigen muss. Und wenn ich jetzt dann überlege, dass ich das Schuhwerk wechsle und ich lasse mal noch außen vor, was das dann für ein Schuhwerk ist. Also es kann ja auch einfach nur mehr oder weniger Sprengung haben, ohne dass Carbonplatten verbaut sind. Da muss ich mir immer überlegen, dass ich das System auch ein kleines bisschen ändere. Und deswegen glaube ich, ist es da nie gut, irgendwie in Schwarz oder Weiß zu denken. Auch da sind fließende Übergänge immer wichtig. Gleichzeitig wäre es fatal, den Carbon-Schuh gar nicht oder sehr selten ausprobiert zu haben vorm Wettkampf, weil dann weiß ich ja wieder nicht, wie der wirkt bei Kilometer 28. Und dann weiß ich zum Beispiel auch nicht, und das ist ein ganz entscheidender Faktor, finde ich, es kann halt funktionieren, dass der bei einem schnellen Zehner, bei irgendwelchen Dauerlauf-Tempo-Intervallen gut funktioniert. Aber bist du dir wirklich sicher, dass der nach 4,5 Stunden, 5, 5,5, 6 Stunden Radfahren auch immer noch richtig gut funktioniert? Weil du bist dann vorermüdeter. Du wirst auf jeden Fall weniger Vorspannung haben. Du wirst auf jeden Fall gegebenenfalls einen eingeklemmteren Hüftwinkel haben, etc. pp. Dir wird die Oberkörperstabilität garantiert ein bisschen abhanden gekommen sein. Du wirst also definitiv müder sein als bei deinem kurzen 10-Kilometer-Lauf, den du irgendwo zu Hause halbwegs ausgeruht auf der Bahn gemacht hast. So, und das sind halt Dinge, die ich bedenken muss. Also da kann halt der Bogen auch überspannt werden und ich gegebenenfalls in das Problem laufe, dass der Schuh vielleicht ja so zum Beispiel instabil ist, dass die Probleme bei Kilometer 28 hinten drauf beim Wettkampf gegebenenfalls sogar noch größer sind, als hätte ich einen normalen Schuh angezogen.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass so ist, sondern ich will nur sagen, das gilt es auszuprobieren, um diese Frage halt zumindest als Idee beantworten zu können und dann einen Eindruck dafür zu bekommen, was ich jetzt im Wettkampf trage.
Ja, also auch hier wieder kann man festhalten, Einheiten so spezifisch wie möglich nehmen, also vielleicht bei einer längeren Koppeleinheit oder auch einer kürzeren erstmal, um eine Idee und eine Vorstellung davon zu bekommen, wie könnte sich das denn auswirken.
Und
ganz simulieren kann man es sowieso nicht, also eine gewisse Unsicherheit bleibt natürlich immer da, aber die sollte so gering wie möglich sein, wenn man dann am Start steht.
Und ich würde vorsichtig behaupten, mit ein paar Schuhe, also Carbon-Schuhe, kommt man über die Saison hinweg nicht hin. Also wenn man das ein bisschen ausprobieren will. Nee,
mittlerweile tatsächlich nicht mehr, ja.
Und die Haltbarkeit irgendwo bei 150, 200 Kilometern liegt, dann würde ich vorsichtig behaupten, mit ein kleines bisschen Einlaufen und Co., dann brauche ich wahrscheinlich 2 ungefähr zum Ausprobieren und dann den einen für einen Wettkampf, so nach dem Motto.
Ja.
Da wird man also dann irgendwie nicht drum rumkommen. Und das muss man sich natürlich selber fragen, ob man das jetzt gerade irgendwie möchte.
Genau. Ja. Das können teilweise dann 900 Euro für Schuhe sein.
Das ist völlig
für
richtig.
Für 3 Paar Schuhe, das ist ja krass.
Genau.
Ja, wir sind jetzt noch nicht auf Dinge wie Neoprenanzüge, Aerohelm, Einteiler etc. eingegangen. Das ist, glaube ich, selbsterklärend, dass man das einmal ausprobiert haben sollte. Da ist aber der Error dann an der Stelle verhältnismäßig klein, würde ich behaupten, wenn man das 1, 2, 3 Mal gemacht hat.
Ich habe ein paar schöne Anekdoten immer dazu, die ich quasi in meinem Gedächtnis gesammelt habe über die Jahre hinweg. Ich hatte zum Beispiel mal einen Athleten, der bei dem habe ich das eben auch nicht, also kann man sich jetzt aussuchen, ob der Fehler beim Coach oder beim Athleten lag. Ist ja eigentlich, wenn es ein Fehler ist, liegt es meistens am Athleten, wenn es gut läuft, am Coach.
Ja, auf jeden Fall.
Aber der hat tatsächlich den Aerohelm das erste Mal im Rennen aufgehabt und hatte dann einen Aerohelm, der, ich sage nicht den Hersteller, aber der hatte vorne eine relativ große Kappe. Also nicht das Visier selber, sondern quasi der Übersprung quasi von Visier hin zur Vorderkante des Helms. Klingt jetzt banal, war aber am Ende so, dass der quasi immer um diese Kante drumherum gucken musste. Also wenn der normal nach vorne geguckt hätte in seiner Position, hätte der Kante gesehen. Also ist die Konsequenz, ich muss immer ein kleines bisschen mehr hinten Belastung fast schon auf dem Nacken haben, um halt an dieser Kante vorbeigucken zu können. So, und das hat dann dazu geführt, dass das nach 3 Stunden so problematisch war, dass er die nächsten 2 Stunden nur noch im Basebar gefahren ist, weil der einfach Nackenschmerzen hatte bis zum geht nicht mehr. Und das ist natürlich eine Geschichte.
Das ist ein Aerohelm dann echt ungünstig.
Richtig.
Dann falsch investiert.
Absolut, also auf jeden Fall den falschen gewählt. Aber man muss klar sagen, das hätte man alles vermeiden können, wenn man in dem Training 3 Mal aufgehabt hätte. 1 Mal hätte gereicht, würde ich sagen.
Ja.
1 Mal bei einer langen Ausfahrt hätte völlig ausgereicht. Und das war schon doof. Also das war ja auch irgendwie ein klarer Error, muss man einfach mal so sagen, wie man ein Rennen nicht irgendwie eingeschränkt haben wollen würde. Und alles, was man sich für das Rennen vorgenommen hat, von einfach nur Spaß haben, irgendwie finishen oder ein Hawaii-Quali holen oder sowas in der Art, hat halt auf jeden Fall einen harten Einschnitt erlitten, weil das will eigentlich niemand. Und das sind so, ja, wie gesagt, von solchen Anekdoten könnte ich jetzt hunderte erzählen, glaube ich, weil da ist wirklich alles schon dabei gewesen. Grundsätzlich ist aber immer das Prinzip, man kann diese Erfahrung im Rennen immer vermeiden, wenn man zumindest mal vorher hingegangen ist und das alles irgendwie einmal ausprobiert hat und ja, zumindest mal geschaut hat. Neo ist, finde ich, ein fantastisches Beispiel. Wenn wir uns kurz vorstellen, wie das erste Mal Neo anziehen ist und wir da, und wenn es nur 2 Kilometer sind, die wir da drin schwimmen, also von der Distanz her gesehen irgendwas, wo wir sagen würden, ah, da gehen wir normalerweise gar nicht ins Schwimmbad für, so nach dem Motto. Und dann hinten schön alles aufgerieben ist und wir bestenfalls noch im Salzwasser geschwommen sind und dann den ganzen Tag die Sonne drauf scheint, gemischt mit Sonnencreme. Ist ein fantastisches Gefühl am Ende im Nacken. Ja. Ist ja super, ja, wirklich alles, was man haben will. Und wenn man sich da kurz einmal dran erinnert, dann überlegt man sich vielleicht, ah, vielleicht soll ich den schon mal vorher 2-3 Mal ausprobieren und mal eben gucken, wie muss ich das Ding hinten, den Klett so zumachen, dass der mir nicht scheuert und welche Creme muss ich auf den Nacken schmieren, damit ich das Problem nicht habe. Und ich glaube, dann bleibt einem vieles erspart.
Ja, also es muss nicht überall so super aufwendig sein wie bei der Ernährung zum Beispiel, aber ich würde sagen, wenn man am Wettkampftag merkt, dass man irgendwas an sich dran hat, was man zum ersten Mal trägt, verwendet, wie auch immer, ist es vielleicht nicht ganz so cool. Also alles sollte vorher schon mal irgendwie im Einsatz gewesen sein.
Und ganz ehrlich, bis
sogar
zu den
die Socken.
Bis zu den Socken.
Ja, ich
und
kann
Socken
ich auch eine
ist,
Anekdote
so banales,
erzählen. Also
ja, aber jeder, der schon mal sich eine ordentliche Blase gelaufen hat, weil er Socken das erste Mal anhatte, die an irgendeiner Stelle gerieben sind,
ja,
oder gerieben haben, wo sie nicht hätten reiben sollen, der weiß ganz genau, was gemeint ist.
Ja, mein erster Marathon bei Kilometer 12.
Ja.
Weil ich Socken anhatte, die halt irgendwie cool zum Outfit gepasst haben, aber genau diese in der Dünne, also die Dünnheit des Stoffs hatte ich vorher im Training kein einziges Mal an.
Ja. An alle die die Erfahrung schon mal
gemacht.
Genau, an alle die Erfahrung schon mal gemacht haben, schickt eure Fotos ein an, wie ist deine E-Mail-Adresse?
Das möchte ich nicht an meine direkte Mail, gerne an coach@powerandpace.de, kommentarlos
super.
Einfach.
Genau, einfach eure...
Das geht
eure,
dann an Jules.
Schickt bitte eure blutigen Füße zu uns. Genau, das ist das, ja, was wir sehen wollen. Super. Klasse.
Sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Hätte schöner nicht kommen können. Ja, ich habe das Bild quasi vor Augen.
Ja, wir freuen uns drauf und ja, vielen Dank fürs Zuhören bis zu dieser Stelle. Danke dir, Björn, wie immer.
Danke
euch. Und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before